Am Gesundheitssystem der Bundesrepublik Deutschland ist in den letzten Jahren viel herumgedoktert worden. Wenn man diesem Eindruck folgt, dann könnte man denken, dass das Gesundheitssystem ganz schön krank ist. Am Telefon begrüße ich jetzt Dr. Bernhard Braun vom Forum Gesundheitspolitik. Herr Braun, stimmt denn dieser Eindruck überhaupt, dass das Gesundheitssystem so krank ist, wie Politikerinnen und Politiker häufig behaupten?
Ja, es ist sicherlich krank, und zwar nicht zuletzt eben wegen der Handlungen und eben teilweise auch der Nichthandlungen der Gesundheitspolitiker, die es an der Menge der gesundheitspolitischen Reformgesetze nicht mangeln ließ. Seit 1977 haben wir zwischen 55 und 60 Gesetze dazu gehabt. Das heißt, alle anderthalb bis zwei Jahre hatten wir ein neues Gesetz. Und trotzdem ist an bestimmten Punkten ist nicht besser geworden. Wobei das nicht bedeuten muss, dass das deutsche Gesundheitssystem nicht insgesamt leistungsfähig ist, gegenüber auch anderen Systemen, aber es könnte wesentlich besser sein.
Jetzt haben wir in den letzten Jahren einige Gesundheitsministerinnen und Minister kommen und gehen sehen. Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler von der FDP hat nun mit der CDU und der CSU verhandelt und die schwarz-gelbe Koalition hat neue Vorschläge vorgelegt, wie sie sich die Gesundheitspolitik vorstellen. Und ein zentraler Satz darin lautet: Unvermeidbare Ausgabensteigerungen werden durch Zusatzbeiträge der Versicherten finanziert. Das hört sich erstmal relativ harmlos an. Was heißt denn dieser Satz im Klartext?
Ja, das heißt, bezogen auf die Zukunft, dass ab 2012 jede weitere Kostensteigerung, egal woher sie rührt, ob wirklich durch Ausgaben, mangelnde Einnahmen oder was auch immer, ausschließlich von den Versicherten zu bezahlen ist. Also es gibt keine Deckelung mehr wie bisher, dass es zum Beispiel nur 8 Euro betragen darf, der Zusatzbeitrag, sondern wenn die Kosten steigen, kann man ab 2012 den Versicherten in die Tasche langen. Die Arbeitgeber sind ausdrücklich ausgenommen und bis dahin ist es ja noch eine geteilte Finanzierung zwischen Arbeitgebern und Versicherten, die eben auch 2/3 bis 3/4 aller finanziellen Probleme, die jetzt im nächsten Jahr auftauchen, vermutlich oder auch sicher, tragen sollen. Und der Rest, also 1/3 bis 1/4, sollen dann verschiedene Leistungsanbieter erbringen.
Sie haben es eben schon angesprochen, das Thema paritätische Finanzierung. Bisher bezahlt man ja 14,9% seines Einkommens als Krankenkassenbeitrag, 7,9% zahlt davon der Arbeitnehmer und 7,0% der Arbeitgeber. Das soll jetzt eingefroren werden auf einem Niveau von 7,3%. Danach wird der Anteil für die Arbeitgeber nicht mehr steigern. Das heißt, wenn man das jetzt hochrechnet, heißt es im Klartext, dass die Zusatzbeiträge ins Unermessliche steigen?
Ja, unermessliche nicht. Irgendwann ist immer 100% erreicht. Aber es ist in der Tat so. Das ist die Ankündigung, wobei über die Details, wie viele Details in diesem Gesetz oder in diesen Überlegungen für ein Gesetz auch nicht geklärt sind. Aber es ist die Überlegung, ab 2012, wenn man jetzt die unmittelbaren Probleme 2011 geklärt hat, werden alle zusätzlichen Kosten werden von den Versicherten getragen. Das heißt, deren Beitragssatz kann dann in der Tat auf 16, 17, 18, 20%, wie viel auch steigen.
Bisher ist es ja ein solidarisches System, das heißt, diejenigen, die viel Geld verdienen, zahlen relativ mehr als die, die weniger verdienen. Es ist ab 3.750 Euro gedeckelt, das heißt, die, die sehr viel verdienen, die zahlen auch schon wieder weniger, prozentual zumindest. Jetzt hatte die FDP im Wahlkampf ja gesagt, sie möchte die sogenannte Kopfpauschale einführen. Das heißt, egal wie viel man verdient, man zahlt das gleiche Geld für die Krankenkasse. In der Einigung mit CDU und CSU ist jetzt wortwörtlich davon die Rede, dass es eine Weiterentwicklung der Zusatzbeiträge gäbe. Aber ist das, was wir jetzt nicht haben, im Prinzip dann doch der Einstieg in ein System, was über eine Kopfpauschale funktioniert?
Ja, ein bisschen schon. Also das hat Herr Rösler ja auch gesagt, dass also er sich den Schuh, dass es sich hier um eine reine Beitragssatzerhöhungspolitik handelt, nicht ganz anziehen wolle, weil in der Tat, wenn über die künftige Finanzierung über Zusatzbeiträge, das ist so der Versuch, auch eine einkommensunabhängige, das ist ja der Pfiff dann quasi bei Zusatzbeiträgen, dass die nicht mehr einkommensabhängig sind wie bisher die Beiträge, sondern die dann einfach ein absoluter Betrag sind, der nichts mehr mit dem Einkommen zu tun hat. Das bezeichnet er als Einstieg in die Kopfpauschale, Gesundheitsprämie oder wie immer man das Ding nennen mag. Und damit sind in der Tat dann also für die Zukunft eben alle Vorteile aus Sicht der jetzigen Koalition, aber eben auch Nachteile, die Sie schon angesprochen haben, der Kopfpauschale da, dass die Leute, die sehr viel verdienen, eben genau denselben Betrag zahlen wie ja ihre Putzfrau, wie das immer ein bisschen polemisch gesagt wird, aber das ist so.
Jetzt haben die Sozialpolitikerinnen und Politiker, vor allem von CDU, CSU, dafür gesorgt, dass es einen Ausgleich, eine Erstattung geben soll für Leute, die Geringverdiener sind. Wie soll das genau vonstatten gehen?
Ja, wenn wir das wüssten, wenn das irgendwo ganz genau stünde, würde ich es Ihnen gern beantworten, aber das suchen alle Experten. Das soll irgendwie, sollen das die Sozialversicherungsträger machen. Wie sie das wirklich machen, steht noch nicht fest. Das wird also für den Rest des Jahres noch ausgehandelt. Heute las ich, dass jetzt plötzlich die Rentenversicherungsträger sich einen Teil dieser Aufgaben übernehmen sollten und sich schon mal vorsorglich dagegen wehren. Das hat offensichtlich diese Koalition sich noch nicht genau durchdacht, außer dass sie anders als in der Vergangenheit, als es hieß, das wird dann quasi über die Steuern ausgeglichen, der Sozialausgleich erfolgt über die Steuern, jetzt davon spricht, dass das die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen sollen. Wie die das übernehmen sollen, woher sie das Geld bekommen, ist im Detail nicht geregelt. Das wird eben auch noch ein bisschen Wundertüte für die nach die Urlaubszeit werden. Wenn man dann die erste Aufregung im Prinzip vorbei ist, wird es dann die zweite kommen. Aber das zeigt natürlich nur, dass diese Reform an sich einer der schlechtesten der letzten Jahre ist. Sie ist in vielen Details undurchdacht. Sie leistet vor allen Dingen, sie ist einfallslos. Das war noch das Wort von Herrn Rösler aus dem Januar. Beitragssatzerhöhung seien die größte Einfallslosigkeit im gesundheitspolitischen Bereich. Und sie geht vor allen Dingen nicht an die Fragen ran, wie man eigentlich mal dauerhaft diese regelmäßigen anderthalb bis zweijährigen Reformen und Anpassungsreformen, wie man mindestens einen Teil dieser Probleme anders bewältigt, als immer nur jetzt den Versicherten zusätzliche Beiträge abzuverlangen.
Bevor wir vielleicht zu möglichen Alternativen kommen, nochmal die Frage, was ist denn mit den Leuten, die gar kein Einkommen haben, zum Beispiel, weil sie Hartz-IV-Empfänger sind? Wie wird deren Krankenkassenbeitrag zukünftig sich gestalten?
Auch so eine offene Frage. Es ist nur umgekehrt, da sind wir schon fast bei den Alternativen so, dass die gesetzliche Krankenkassen ja jetzt mal ausgerechnet haben, wenn man für Hartz-IV-Empfänger mindestens einen adäquaten Beitrag zahlen würde, der natürlich aus Steuermitteln finanziert wird, dann kämen 4,3 Milliarden Euro jährlich zusätzlich in das System. Das heißt, die Hartz-IV-Empfänger sind unterfinanziert. Sie sind auch in anderer Hinsicht ja massiv jetzt durch die letzten Monate benachteiligt. Zum Beispiel werden jetzt keine Rentenbeiträge mehr bezahlt für Hartz-IV-Empfänger. Das hat heute eben auch die Deutsche Rentenversicherung nochmal das erste Mal auch für mich überraschend öffentlich verkündet, dass Hartz-IV-Empfänger von Seiten des Bundes keine Rentenbeiträge mehr bezahlt bekommen, was tendenziell darauf hinausläuft, dass sie die auch jüngere Hartz-IV-Empfänger, wenn sie Rentner werden, eine böse Überraschung erleben werden. Je länger sie Hartz-IV bekommen, desto weniger kriegen sie auch Rente. Und das ist aber nochmal so ein Beispiel dafür, dass vieles an dieser Art von Reformen völlig undurchdacht ist und die Wirkungen, die unerwünschten Wirkungen, die durch die Reform selber, dann regelt man was mit den Händen und mit dem Hintern reißt man es wieder ein. Das erinnert mich so ein bisschen an so diesen Elefanten im Porzellanladen.
Jetzt scheint da noch vieles unkonkret zu sein. Vor allem scheint es mir auch so zu sein, dass es ein hoher bürokratischer Aufwand ist. Denn wenn die Frage bei den Hartz-IV-Empfängern mit den Zusatzbeiträgen geregelt werden muss, wenn es um Geringverdiener geht, das muss ja alles geprüft werden, das muss beantragt werden, da muss ein Antrag bewilligt werden oder abgelehnt werden, da muss es eine Einspruchsfrist geben etc. PP, jetzt steht die FDP ja eigentlich auch für eine Politik, wo es weniger Bürokratie geben sollte. Ist das nicht eigentlich ein völlig widersinniger Schritt hin zu viel mehr Bürokratie, die gar nicht nötig wäre?
Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Uneingeschränkt zustimmen, das ist so. Also auch gerade die Rentenversicherungsträger haben jetzt auch selber auch jetzt in den letzten Tagen darauf hingewiesen, sie wollten, es drohe für sie so eine Art Ersatzfinanzamt. Sie drohen ein Ersatzfinanzamt zu werden und das stimmt, weil sie alle möglichen Einkünfte kontrollieren müssen, gegenrechnen müssen. Und das ist wie bei einigen Reformen in der Vergangenheit schon. Das war beim Praxisgebühren so, das war also Reformen in Anführungszeichen. Anführungszeichen, und bei einigen anderen, dass die Verwaltung in der Tat dieser Leistung, auch die Verwaltung der Zusatzbeiträge zum Beispiel, fast die Einnahme auffrisst. Weil für jeden Versicherten bei den Zusatzbeiträgen, das wird auch in Zukunft das Problem sein, wenn das einkommensunabhängig, das heißt auch unabhängig vom Arbeitgeber läuft, muss ein extra Konto für jeden Versicherten eingerichtet werden, das sorgsam kontrolliert wird, wo gemahnt werden muss, für die Gesamtheit lächerlich Beträge, für 8 Euro muss ein Mahnverfahren angeschoben werden. Man wird nie klagen um diese Beiträge. Trotzdem kostet es enorm viel Verwaltungskosten. Das heißt, es ist ein Nullsummenspiel fast. Und das droht an sich, wenn man diese Zusatzbeiträge ausbaut und wenn man sie eben nicht als normalen Beitrag behandeln kann, das kann man nicht behandeln, dann droht es in Zukunft auch nochmal so.
Zahlen zeigen ja auch, dass rund 20% der Versicherten, die einen Zusatzbeitrag von 8 Euro zahlen müssten, ihn bisher nicht gezahlt haben. Richtig. Da kann man sehen, was für ein Aufwand das ist, wenn man rechnet, wie viele Millionen Versicherte das sind, wie viele Briefe da jeden Tag verschickt werden müssen.
Ja, richtig. Und wenn man auch mal sieht, ich hatte jetzt bei einer Studentin von mir, hatte ich mal gesehen, was da wirklich dann mitgeteilt wird. Das sind von einer der größten deutschen Krankenkassen völlig unverständlicher Brief, wo dieser ganze Sachverhalt eigentlich, dass es ein extra Konto ist und nichts mit Einkünften zu tun hat und so weiter und so fort, in einem wüsten Bürokratendeutsch verkündet wurde, die sofort gesagt hat, ich verstehe es nicht, zahle ich es erstmal nicht. Dann bekam sie mich eben auch eine Mahnung, die war wiederum unverständlich. Und das wird sich jetzt natürlich, Sie müssen sich ja vorstellen, früher gab es einen einheitlichen Beitrag, egal ob man mit dem zufrieden war oder nicht zufrieden. Man hatte einen Beitrag, der wurde einmal abgezogen. Mittlerweile splittet man das gesamte Finanzierungsgeschehen in einen dieser Grundbeiträge auf, dann kommen 0,9% noch dazu, ein Extrabeitrag, mit dem der Arbeitgeber nichts zu tun hat, jetzt kommen noch Zusatzbeiträge da drauf und gleichzeitig haben Sie noch ein Riesengeschäft als Versicherter, wenn Sie krank sind, mit Zuzahlungen, wo Sie dokumentieren müssen, dass Sie beim Zahnarzt waren auch noch. Das heißt, auch für den Versicherten ist diese Politik an sich ein enormer Bürokratieaufwand und ist letztlich ein Klau an Freizeit und Lebensqualität, wo ein normaler Mensch schlicht und einfach auch nicht mehr durchgucken kann, warum seine Zahlung an seine gesetzliche Krankenversicherung, auf die er sich verlassen will, in 4 Komponenten aufgesplittet ist, die nach unterschiedlichen bürokratischen Prozeduren ablaufen und so weiter und so fort. Es ist also nicht nur quasi Bürokratiekosten in Euro, sondern es ist auch für die 72 Millionen Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung langsam ein Tohuwabohu durcheinander, wo man sich dann nicht wundern muss, wenn teilweise Versicherte einfach den Kram hinschmeißen oder eben nicht mehr zahlen, weil sie es nicht kapieren, um was es geht. Oder eben, was ich noch viel, viel schlimmer halte für so eine Politik, langfristig das Vertrauen in die Solidität und die Verlässlichkeit und auch die Kalkulierbarkeit der gesetzlichen Krankenversicherung schwindet. Und wenn das erstmal schwindet, bei größeren Teilen der Versicherten, und selbst wenn die nicht die Kasse, die gesetzliche Krankenversicherung verlassen können, was dann passiert, dann werden politische Debatten stattfinden, die sich eher gegen dieses solidarische System richten, das ja im Kern immer noch eines der besten weltweit ist, das man haben kann. Nur es wird im Moment wirklich durch alle die Sachen, über die wir jetzt gerade reden und noch eine Reihe anderer Sachen mehr, es wird so richtig kaputt reformiert.
Sie haben schon gerade gesagt, Reform hat zumindest im Gesundheitswesen schon lange seinen positiven Klang verloren. Wir haben seit vielen Jahren damit zu tun, dass immer wieder herumgedoktert wird. Wie müsste denn jetzt aus Ihrer Perspektive eine Reform aussehen, die diesen Namen verdient und die vielleicht auch das Gesundheitssystem der Bundesrepublik in einen Zustand versetzt, wo eben eine soziale und auch solidarische Gesundheitsversorgung wieder möglich ist und für alle transparent und durchschaubar ist?
Gut, lässt sich natürlich in 5 Minuten sehr schlecht im Detail ausweisen, aber auch da gibt es ja eine lange Jahre und jahrzehntelange Debatte darüber. Bei jeder dieser Reformen gab es immer ein paar Alternativkonzepte und auf zwei große Projekte und Alternativideen möchte ich in dem Zusammenhang hinweisen. Das eine ist, wir müssen dafür sorgen, dass die Einnahmenschwäche der gesetzlichen Krankenversicherung verschwindet. Und diese Einnahmenschwäche, die nämlich viel schlimmer ist als die Ausgabenprobleme, beruht darauf, dass eben wir immer mehr Arbeitslose haben, dass wir immer mehr Teilzeitbeschäftigte haben, dass wir Hartz-IV-Empfänger haben, dass wir eine Menge Leute, wie man so sagt, mit atypischen Beschäftigungsverhältnissen haben. Und das führt alles dazu, dass deren Einkommen stagniert, im besten Falle, im schlechtesten Falle sogar das Einkommen zurückgeht, bei gleichbleibender Leistungsansprüchen. Und das ist auch sehr wichtig, dass jetzt Arbeitslose nicht ein bisschen weniger Leistungen haben, sondern sie haben die gleichen Ansprüche. Und das bedeutet, dass der Kuchen, aus dem man das alles finanziert, selbst wenn man keine einzige Ausgabe zusätzlich macht, dazu kommt, keine einzige Leistung zusätzlich erbracht wird, der Kuchen wird immer kleiner oder er bleibt auch gleich groß, und das bedeutet, dass man dieselbe Menge Leistung eben nur durch einen höheren Beitragssatz finanzieren muss. Und wir müssen endlich mal dazu kommen, dass wie alle anderen Länder in Europa wir zum Beispiel wirklich mal wieder Lohnwachstum haben. Wir haben seit 10 Jahren kein Lohnwachstum. Alle Länder um uns herum, also ja, alles kapitalistische Länder mit kapitalistischen Wirtschaftsordnungen, haben Lohnzuwächse. Nur Deutschland hat keinen Lohnzuwachs. Oder wir müssen dazu kommen, dass diese Formen von Teilzeitarbeit auch für die jüngeren Menschen endlich mal zurückgedreht werden. Oder dass die Lohnnachteile für Frauen bei gleicher Qualifikation, die verdienen die ein Viertel weniger und dann zahlen sie natürlich auch von ein Viertel weniger die Beiträge und haben dieselben Leistungsansprüche. Also da muss was passieren, weil das ist, ich meine, dieser Kuchen ist die Grundlage, wenn man weiterhin an Beitragsfinanzierung festhalten will. Und die zweite Sache ist, dass wir endlich mal dahin gelangen, und zwar wirklich sicherlich mit einer enormen Kraft, wo in Deutschland im Gesundheitssystem sinnlose und im besten Falle harmlose, im schlimmeren Falle sogar mit unerwünschten Nebenwirkungen versehene Leistungen erbracht werden. Wir haben jährlich nach einem Gutachten, das das Sachverständigenrat für Gesundheit 2002 erstellt hat, wir haben jährlich rund 15 bis 20 Milliarden Euro werden ausgegeben für nachweisbar sinnlose und unnötige Diagnostiken bei bildgebenden Verfahren und Behandlungen. Und wenn man nicht mehr nur danach fragt, wie kriegen wir zusätzlich Geld, sondern was wird mit dem Geld, das es eigentlich schon im System ist und was jetzt noch zusätzlich reingesteckt werden soll, wird mit dem eigentlich gemacht? Wenn wir uns diese Frage nicht stellen, dann werden wir weiterhin alle 1,5 bis 2 Jahre unter Umständen auch jedes Jahr dann irgendeine Gesundheitsreform haben, die dann irgendwelche Gesetze produziert, die dann so kritisch sind wie eben dieses Gesetz. Klar ist es, seit Jahren ist es bekannt, seit Jahrzehnten ist es bekannt, und es ist auch bekannt, dass man sich dazu natürlich mit einer ganzen Menge mächtiger Gruppen in dieser Gesellschaft anlegen muss. Das fängt bei der Pharmaindustrie an, das hört, wo Herr Rösler ja immerhin mal als einer der ersten Minister, immerhin, man muss ihn auch mal ab und zu loben, sich mal gewagt hat zu sagen, es ist doch unmöglich, dass die Pharmaindustrie die Preise einfach festsetzen darf. Ja, egal, was ihr passiert, wie es ist, sie kann die Preise festsetzen. Da haben christdemokratische, da haben sozialdemokratische, da haben grüne Minister und Ministerinnen immer davor zurückgescheut, das mal zu machen. Aber dann, wenn man halt noch weitere Ideen umsetzt, hat man natürlich den großen Konflikt. Man muss sich auch mit Ärzten anlegen, man muss sich mit anderen Anbietern anlegen, und fürchtet allerdings seit Jahren, dass das schief geht. Aber in anderen Ländern zum Beispiel haben Regierungen, auch konservative Regierungen, sich zum Beispiel mit Fachärzten angelegt. Fachärzte, die in den Niederlanden auch niedergelassen waren, die ambulant tätig sein durften, wie bei uns. Und irgendwann mal hatte die Niederlande gesagt, wir können uns nicht Fachärzte niedergelassen und Fachärzte im Krankenhaus gleichzeitig leisten. Das kostet zu viel Geld und hat auch qualitative Nachteile für die Patienten in einigen Fällen. Wir müssen die abschaffen, die Niedergelassenen. Da gab es natürlich genau sofort Krawall. Aber diese Regierung hat in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts dann gesagt, wir müssen das durchziehen, weil wir sonst nämlich genau vor derselben Situation stehen. Alle paar Jahre müssen wir irgendwie mehr Geld ins System bringen. Die haben das durchgezogen, und in den Niederlanden gibt es nicht mehr 2 Facharztstrukturen, sondern im Prinzip nur noch Fachärzte an Krankenhäusern. Das ist also, wäre eine weitere Reformidee, sich einfach mal in Deutschland manchen Luxus nicht mehr zu leisten, den wir uns wirklich unbegrenzt leisten. Letzter Punkt vielleicht nochmal in dem Zusammenhang, also wo auch Deutschland gleichzeitig das Problem hat, eben kein Geld mehr zu haben für die Versorgung bestimmter Problemgruppen im Gesundheitswesen und ist dann so zu beschaffen, ist, dass wir uns den Luxus des Nebeneinanders eines gesetzlichen und privaten Krankenversicherungssystems leisten. Also auch das wo eine Menge von Geld verloren geht für die gesetzliche Krankenversicherung, die Leute in der privaten Krankenversicherung keineswegs uneingeschränkt besser dastehen, finanziell oder qualitativ. Trotzdem halten wir in Deutschland aus gesellschaftspolitischen Gründen, das hat nichts mehr mit Gesundheit zu tun, an diesen Doppelsystemen fest. In anderen Ländern ist es, egal wie, es ist abgeschafft worden. Und sei es darum, dass die gesetzlichen Krankenversicherungsträger aufgelöst worden sind zugunsten von privaten Krankenversicherungsträgern mit starker staatlicher Regulierung, wie im Moment in den Niederlanden oder in anderen Systemen eben die privaten eingeschränkt worden sind. Nur in Deutschland, zusammen mit den USA, es gibt noch ein Land, da ist es noch genauso, vielleicht sogar noch schlimmer im Moment, in Deutschland leisten wir uns diesen Luxus und haben gleichzeitig das Problem, dass wir also wirklich den Einkommensschwachen über diese Beitragssatzerhöhung noch jeden Euro abringen wollen, während dieser Luxus vom Parallelsystem zig Milliarden kostet und bringen könnte, wenn man das auflöst.
Man merkt, dass Sie noch eine ganze Menge weitere Ideen haben, wie eine Gesundheitspolitik aussehen müsste, die solidarisch ist und eine soziale Gesundheitsversorgung sicherstellt. Herr Braun, ich danke erstmal für die vielen Informationen und die Einschätzungen der Gesundheitspolitik unter Schwarz-Gelb.
Bitteschön.